Freunde, liebe Bekannte, liebe Besucher.
Ich komme mir im Moment ein bisschen als Besucher vor, weil ich schon länger nicht mehr hier war. Aber es ist schön, nach einer Auszeit wieder zurück zu sein. Ich habe meine Masterarbeit abgeschlossen, abgegeben, konnte mich erholen und jetzt wieder neu einsteigen nach einer Sommerpause. Und umso schöner ist, dass wir heute gemeinsam auch Gottesdienst feiern dürfen. In meiner persönlichen Andacht habe ich in den letzten Wochen das Leben von Paulus etwas tiefer studiert. Und es ist ein Leben, das mich sehr begeistert und auch sehr viel zum Nachdenken angeregt hat. Und in seinem letzten Brief, den er aus der Gefangenschaft aus Rom schreibt, schreibt er ja an Timotheus. Und dort im zweiten Timotheusbrief schreibt er etwas über einen Lauf und über seinen Glauben. Und diesen Text möchte ich gerne mit euch heute etwas tiefer betrachten. Und ich habe die Predigt überschrieben als "Gib niemals auf" oder "Give never up" oder "Never give up". Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, in den Versen 7 und 8, schreibt Paulus Folgendes an Timotheus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus schreibt diese letzten Verse aus der Gefangenschaft, wie schon erwähnt, an Timotheus. Und mich beeindruckt, wie er erwähnt, dass er den Lauf vollendet hat. Er ist sich bewusst, dass sein Tod nahe ist. Und er betont, dass er am Glauben festgehalten hat und nicht aufgegeben hat. Und mich bewundert das, vor allem, weil er auch den Kampf als einen guten Kampf bezeichnet. Er habe den guten Kampf gekämpft. Und wenn wir das Leben von Paulus so ein bisschen anschauen, so können wir uns schon fragen, ob wir auch dieses Adjektiv diesem Kampf des Glaubens geben würden, ob wir ihn auch gut nennen würden. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief ein bisschen über seine Erfahrung als Gläubiger. Und dort beschreibt er im 2. Korinther Kapitel 11, ab dem Vers 24, von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen, tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Und so beschreibt er weiter, was er alles so erlebt hat als Gläubiger, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und trotzdem, dass er all dies erlebt hat, nennt er diesen Kampf einen guten Kampf. Weil er genau weiß, was auch die Belohnung ist, welche auf ihn wartet, wie er beschreibt, diesen Siegeskranz, den Jesus ihm bei der Wiederkunft Christi geben wird. Er weiß, dass es nicht ein Lauf ist, der sich nicht lohnt, sondern ein Lauf, der sich lohnt, bis ans Ende zu gehen. Und ich möchte gerne mit euch ein Beispiel anschauen, was mich sehr beeindruckt hat, von einem Sprinter mit Namen Johannson Nascimento, einem Brasilianer. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Olympischen Spiele mögen. Mich faszinieren sie. Und noch mehr faszinieren mich die Paralympics, Menschen mit einer gewissen Handicap, die auch versuchen, ihr Bestes zu geben. Und Johannson Nascimento ist einer dieser Paralympics-Sprinter, der eigentlich der Favorit war des ganzen Laufes, Doch irgendetwas kam dazwischen. Er war der Favorit des Rennens. Wir sehen, alle haben irgendwie ein Handicap. Doch nach ein paar Meter hatte er einen Muskelriss im Oberschenkel und konnte das Rennen nicht mehr zu Ende laufen. Und obwohl eigentlich das Rennen schon fast zu Ende war oder schon zu Ende war, hat er nicht aufgegeben, ist wiederum aufgestanden und in Tränen ins Ziel gelaufen. Nicht nur mit Tränen, sondern auch mit großem Schmerz. Und wahrscheinlich auch mit einer großen Enttäuschung, weil er genau wusste, dass er eigentlich der Favorit des Rennens war, dass er eigentlich derjenige gewesen wäre, der als erstes ins Ziel gekommen wäre. Aber mich fasziniert sein Beispiel und sein Vorbild, auch wenn man nicht mehr gewinnt, trotzdem bis ins Ziel zu gehen. Nicht aufzugeben. Auch wenn man fällt, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Dies ein Beispiel. Und ich empfinde, dass unser Glaubensleben nicht nur einem Lauf ähnelt, sondern einem Hürdenlauf ähnlich ist. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber in meinem Leben erlebe ich immer wieder viele Hürden und Gegenstände, die es mir schwierig machen, meinen Lauf zu gehen. Und es gibt ein berühmtes Sprichwort, welches sagt, der Weg ist das Ziel. Und wenn ich das Sprichwort am Wort nehme und dieses Bild betrachte mit diesem Sprinter, der all diese Hürden vor sich sieht und wahrscheinlich das Ziel gar nicht mehr vor seinen Augen hat und sich das einsagt, der Weg ist das Ziel, wie demotivierend muss das sein? Wie enttäuschend muss das sein, zu sehen, das Einzige, was auf mich wartet, sind Hürden, sind Hindernisse, die mir das Leben eigentlich schwer machen. Und so ist es eigentlich ein Misstrug, dieser Aussatz, der Weg ist das Ziel, weil der Weg nicht das Ziel ist. Sondern man hat ein Ziel und der Weg führt zum Ziel. Und so ist es auch im hebräischen Denken, das Ziel bestimmt den Weg. Wenn ich ein Ziel habe und genau weiß, welches mein Ziel ist, so wird auch mein Weg ans Ziel führen. Und die Frage ist, welches ist dein Ziel? Was ist dein persönliches Ziel? Welches ist das Ziel vielleicht auch für deine Familie und für deine Gemeinde? Und wenn wir das Ziel klar vor Augen haben, so werden wir auch automatisch unseren Weg dorthin bahnen. Und dies sieht man auch, es gibt verschiedene Bücher, auf Englisch heißt es The Power of Habits, die Kraft eigentlich der Gewohnheit. Und sobald man eigentlich das Ziel definiert, kann man auch die größten Hindernisse überwältigen. Man kann Sachen erreichen, die man eigentlich gar nie dachte, dass man sie erreichen kann. Doch man muss ein Ziel bestimmen und ein Ziel sich vornehmen. Ja, und Paulus schreibt an einem anderen Ort im 2. Korinther Kapitel 4, in den Versen 7 bis 9, dass wir eben auf allen Seiten oder um alle Seiten von Schwierigkeiten umgeben sind. Er beschreibt dort ab dem Vers 8, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Und wieso nicht? Denn die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, ist Gottes Kraft und kommt nicht aus uns selbst. Ja, wir sind von allen Seiten mit Schwierigkeiten umgeben. Und jeder von uns erlebt dies. Vielleicht ist es die eine Seite, auf der einen Seite ein Gesundheitsproblem. Auf der einen Seite vielleicht in der Familie eine Herausforderung. Auf der anderen Seite vielleicht finanzielle Herausforderungen. Aber ich denke, jeder von uns weiß, was es bedeutet, Schwierigkeiten im Leben zu haben. Und so umgeben uns, viele Schwierigkeiten und viele Hürden. Doch mit Gottes Kraft können wir jede Hürde übergehen. Können wir jede Hürde überwältigen. Und nichts ist unmöglich, wenn wir an Christus glauben. Und wie schon erwähnt, beeindruckt mich eigentlich, dass Paulus diesen Lauf als gut betrachtet. Einen guten Lauf mit all den Schwierigkeiten, die doch er in seinem Leben erlebt hat. Doch manchmal, denke ich, kommt es auch in unserem Leben vor, dass wir über ein Hindernis oder über eine Hürde stülpen oder stolpern und zum Sturz kommen. Ja, eine Hürde, die vielleicht uns zu groß ist und wir daran Anstoß nehmen und zu Boden fallen. Und da finde ich eigentlich den Text aus Micha Kapitel 7 und die Versen 7 bis 8 sehr spannend. Weil dort sagt der Prophet: Freue dich nicht über mich, die du mir Feindin bist. Wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich wieder auf. Und wenn ich in der Finsternis sitze, ist doch der Herr mein Licht. Ich finde es spannend, wie hier der Prophet beschreibt: Freue dich nicht über mich, die du mir Feindin bist. Denn auch wenn ich gefallen bin, so werde ich wieder aufstehen. Ja, manchmal kommt es vor, dass wir wieder hinfallen. Dass wir uns in der Situation verwickeln und zu Boden stürzen. Doch auch der Psalmist schreibt, der Gerechte fällt, wie viel Mal? 7 Mal und steht immer wieder auf. Und das Wichtige ist, eben nicht aufzugeben, auch wenn wir vielleicht stürzen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, in unserem Leben, so sollen wir nicht aufgeben, sondern vor allem weitermachen. Und ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt, ist dieser Mann auf diesem Bild, Thomas Edison. Ein Mensch, der weiß, was es bedeutet, nicht aufzugeben. Wisst ihr, wie viele Versuche er gebraucht hat, um die Glühbirne zum Funktionieren zu bringen? 10.000 Versuche. 10.000 Mal hat Thomas Edison versucht, eine Glühbirne zum Glühen zu bringen. Und er sagt, eines seiner Zitate sagt Folgendes: Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Und der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen. Und ich bin nicht entmutigt, weil jeder als falsch verworfene Versuch ein weiterer Schritt vorwärts ist. Spannend. Ja, unsere größte Schwäche liegt darin, aufzugeben und nicht weiterzumachen und es noch einmal zu versuchen. Und ein anderes Zitat sagt auf Englisch: I have not failed. I have just found 10.000 ways that won't work. Übersetzt heißt es: Ich habe keinen Misserfolg erlebt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Ja, und wenn wir uns vorstellen, 10.000 Mal es zu versuchen, 10.000 Mal den gleichen Versuch zu machen, bis es funktioniert, hätten wir durchgehalten oder hätten wir aufgegeben? Aber Thomas hat nicht aufgegeben, er hat es immer wieder versucht, bis es schlussendlich geklappt hat und wir heute künstliches Licht haben und davon profitieren können. Mir gefällt dieses Bild sehr gut von dieser Sprinterin, die vor dem Start aufspringt, um das Ziel zu sehen. Wie schon erwähnt, dieser Satz, der Weg ist das Ziel, kann sehr entmutigend sein. Und es ist der Ziel, der den Weg bestimmt. Und ich finde es spannend, wie sie aufspringt, um über all die Hürden zu sehen, um das Ziel vor Augen zu haben. Zu wissen, dorthin komme ich als Schnellste. Und oftmals ist es auch in unserem Leben wichtig, Distanz zu nehmen, um die Sachen wiederum von Neuem oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und manchmal ist es auch so, dass es gut ist, wenn wir Ratschlag oder Hilfe suchen bei anderen Menschen, die vielleicht die Situation etwas anders sehen, wie wir sie sehen und empfinden. Aber einen anderen Blickwinkel oder einen anderen Blick hilft uns, von Neuem wiederum das Ziel vor Augen zu bekommen. Im Vergleich zu dem anderen, der auf dieser Hürde da kauerte und nur noch die Hürden sah, der hatte nicht den gleichen oder die gleiche Vision, den gleichen Blick wie diese Sprinterin, die hier aufspringt. In Hebräer Kapitel 12 beschreibt Paulus auch über einen Lauf und über diesen Kampf, den er auch an Timotheus schreibt. Und dort gibt er uns einen Ratschlag, wie wir diesen Lauf auch gehen sollen oder eben auch bekämpfen sollen. Und dort lesen wir Hebräer Kapitel 12 ab dem Vers 1 und 2. Darum lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Paulus rät uns, alles abzulegen, was uns beschwert. Alles abzulegen, was uns beschwert. Und vor allem die Sünde, die uns ständig umstrickt. Damit wir den Lauf laufen können mit Geduld und ans Ziel zu kommen. Die Spitzensportler, die legen alles ab, was sie nicht brauchen. Sie tragen nicht einmal Socken, um weniger Gewicht an den Füßen zu haben. Und alles, was sie irgendwie beschwert, legen sie ab, um schneller zu sein. Und meistens geht es um ein paar Hundertstel und heute zum Teil auch um Tausendstel Sekunden, um schneller zu sein. Die Frage ist, legen wir auch alles ab, was uns beschwert? Oder stellt euch mal vor, diesen Sprinter aus Jamaika mit einem Rucksack voller Steine. Würde er so über diese Hürde fliegen, wie er über diese Hürde hier fliegt? Sehr wahrscheinlich würde er darüber stolpern und zu Boden fallen. Und wie oft gehen wir in unserem Leben mit Ballast umher und können unser Leben nicht wirklich gehen und genießen, weil wir einfach Altlasten mit uns tragen. Ich mag mich erinnern, als wir noch in Spanien lebten, da trainierte ich im Basketballclub von unserer Ortschaft. Und ab und zu kam es vor, dass uns der Trainer auf einen weiteren Lauf schickte, circa 4-5 Kilometer. Aber nicht einen gewöhnlichen Lauf, sondern er band uns kleine Gewichte von 200 Gramm an unsere Fußgelenke und an unsere Handgelenke. Und so mussten wir diese 4-5 Kilometer joggen und einfach gehen. Und zu Beginn hat man das Gefühl, dass diese 200 Gramm gar nicht so schwer sind und dass sie etwas ausmachen. Doch ich kann euch sagen, dass etwa nach einem Kilometer man plötzlich die zusätzlichen Gewichte an den Fußgelenken und Handgelenken merkt und sie spürbar werden. Es ist nicht mehr so einfach wie ohne Gelenk, ohne diese zusätzlichen Gewichte. Und bis ans Ziel zu kommen, war oftmals gar nicht mehr so einfach mit diesem zusätzlichen Gewicht. Und wie spannend war es, als wir dann im Ziel waren und uns die Gewichte wieder abnahmen, so kamen wir vor, als würden wir auf Wolken laufen. Und obwohl es nur 200 Gramm waren. Und so sehen wir auch, dass kleine Gewichte vielleicht kurzfristig nicht so viel ausmachen, doch längerfristig uns doch sehr viel Kraft und Energie rauben. Und Paulus sagt, wir sollen alles ablegen, was uns beschwert. Und ganz speziell die Sünde, die uns ständig umstrickt. Oftmals scheitern wir, weil wir nicht ablegen wollen, was uns beschwert. Oftmals scheitern wir, weil wir die Sünde nicht aufgeben, die uns umstrickt. Und Paulus sagt, die einzige Möglichkeit, um wirklich ans Ziel zu kommen, ist, wenn wir alles ablegen, was uns umstrickt. Oder ein anderes Beispiel ist der Luftballon. Der Luftballon hat zwei Elemente, um eigentlich aufsteigen zu können. Auf der einen Seite ist es die Hitze, die erzeugt wird, um die Luft im Heißluftballon zu erhitzen und so durch die erwärmte Luft im Luftballon der Ballon anfängt zu steigen. Und auf der anderen Seite führen sie auch immer Sandsäcke mit, die zwar eine Last sind, aber um einen Notstieg zu machen, sehr wirksam sind und notwendig sind. Zum Beispiel, wenn man an eine Starkstromleitung heranfliegt und mit der Erhitzung nicht die Höhe gewinnen kann, die man eigentlich gewinnen möchte. Und so wirft man im Notfall die Sandsäcke ab also nach draußen heraus, um viel weniger Gewicht zu haben, um schneller steigen zu können, um ein gewisses Gewicht überfliegen zu können. Und wie oft gehen wir mit Sandsäcken in unserem Leben herum und werfen sie nicht ab? Vom Beispiel des Luftballons sehe ich, dass es zwei Elemente gibt. Auf der einen Seite das Feuer, welches wir auch in der Bibel als den Heiligen Geist erleben können, aber auf der anderen Seite die Wichtigkeit auch, diese Zusatzgewichte abzuwerfen, um wirklich steigen zu können. Die Frage, die wir für uns selber beantworten müssen, ist, möchtest du ein Ballon sein, der auf großer Höhe fliegt und über die ganze Erde sieht, oder möchtest du nur ganz tief über die ganze Erde fliegen? Ich wünsche es, so hoch wie möglich zu fliegen, um vieles zu sehen. Und die Schönheit der Natur und der Landschaft zu genießen. Gleichzeitig schreibt auch Paulus im zweiten Vers aus dem Hebräerbrief: Und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf der einen Seite sagt er uns, dass wir alles ablegen sollen, was uns belastet. Und auf der anderen Seite, wohin unser Blick ausgerichtet sein soll. Und unser Blick soll auf Jesus ausgerichtet sein, welcher der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Solange wir unseren Blick auf Jesus ausrichten, so haben wir unser Ziel vor Augen. Und was geschehen kann, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, das sehen wir aus der Erfahrung von Petrus, als er auch auf dem Meer gehen konnte. In dem Moment, als er seinen Blick von Jesus wegwandte, zurück zum Boot schaute und die großen Wellen sah, die über ihm zusammenschlugen, fing er an zu sinken, weil sein Glaube abnahm. Aus dem Beispiel von Petrus können wir auch wieder sehen, wie wichtig es ist, dass wir unseren Blick auf Jesus ausrichten. Nicht nur ablegen, sondern den Blick auch aufs Richtige auszurichten. Und ich möchte gerne zum Abschluss ein zweites Beispiel bringen, welches Lilian schon erwähnt hat zu Beginn des Gottesdienstes. Ohne uns abzusprechen, haben wir das gleiche Beispiel. Und ich finde es spannend, wie auch Gott dies immer wieder führt. Und es ist das Beispiel von Derek Redmond, welches eben der Favorit auch war an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona über die 400 Meter. Nach einer längeren Pause, wegen einer Verletzung, kam er zurück nach Barcelona und war der Favorit der 400 Meter, des 400 Meter Laufes. Ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Und aus diesem Beispiel von Derek Redmond gefällt mir vor allem auch zu sehen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir einen himmlischen Vater haben und auch Jesus, der uns zur Seite steht. Und so wie der Vater immer wieder die Leute auf die Seite schieben musste, weil sie versuchten, ihn aufzuhalten, mit dem Sohn zu gehen, so dürfen auch wir wissen, dass Jesus uns trägt, uns stützt und auch uns verteidigt von vielen Angriffen, die auf uns einwirken. Und für mich hat der Vers aus Matthäus 28 eine ganz neue Bedeutung bekommen. wo Jesus sagt, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist mit uns bis zum Ende. Bis wir ans Ziel kommen, ist er an unserer Seite, trägt uns, stützt uns und verteidigt uns. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesen Beispielen auch wirklich lernen können, auch von Paulus, diesen Lauf zu gehen und am Glauben festzuhalten und nicht aufzugeben. Gründe, um aufzugeben, gibt es genügend. Doch wichtig ist es, weiterzumachen bis ans Ziel und am Glauben festzuhalten. Und dies wünsche ich mir für uns alle, dass wir alle am Glauben festhalten und bis ans Ziel mit Jesus gemeinsam gehen. Amen.